HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zum Doppelkopf in HR2 Kultur begrüße ich Tilman Lahme, den Kenner der Familie Mann. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Herr Lahme, Sie haben zuerst eine Biografie über die Familie von Thomas und Katja Mann veröffentlicht und jetzt die Briefe der Familie herausgegeben. In einem Brief aus dem Exil zitiert die älteste Tochter Erika Mann die Kennzeichnung der Manns als Amazing Family. Was ist so amazing, so verblüffend, so staunenswert, so fantastisch, so verwunderlich an dieser Familie, Herr Lahme?
Wir haben bei den Manns erst einmal eine unglaubliche Ansammlung an Talenten, an Künstlern, an erstaunlichen Personen. Diese Zuschreibung ist ja erst einmal keine Selbstzuschreibung gewesen, sondern kam von außen. Also ein englischer Diplomat und Journalist hat über einen Artikel über die Familie diese Überschrift gesetzt. Und da war dieses Erstaunen, meine Güte, da ist eben nicht nur ein Thomas Mann, dieses Genie, der Literaturnobelpreisträger mit seinen berühmten Romanen, sondern da sind irgendwie so viele Talentierte in dieser Familie, die von sich reden machen, die sich öffentlich äußern, die sich politisch einmischen, die Theater spielen, Romane veröffentlichen und so weiter. Und die Familie war dann aber auch so bescheiden, dass sie das natürlich sofort übernommen hat. Also nach diesem Artikel ist The Amazing Family Teil des Familienjargons. Also man bezeichnet sich dann auch selbst so.
Selbst der Vater Thomas Mann zitiert gerne diese Kennzeichnung. Vielleicht lassen Sie uns erstmal noch grob diese Familienaufstellung zusammenstellen. Sie haben in Ihrem Buch ja geschrieben, alle Manns wollten schreiben, bis auf die Mutter Katja Mann. Also das Schreibtalent war erstmal da.
Die schreiben alles, ist wie ein Fluch der Familie, hat Klaus Mann einmal gesagt, dass sie alle schreiben müssen. Ein Freund der Familie hat mal, ich finde ganz witzig, gesagt, das ist ja gar nicht das Schlimme an dieser Familie, dass die alle schreiben wollen und müssen. Das wirklich Grauenvolle ist, dass sie es auch alle immer noch veröffentlichen. Da steckt natürlich drin, dass man das, was man selbst erlebt, was Kunst wird, auch was einen selber angeht, was man sieht, was in der Familie passiert, das muss immer alles in die Öffentlichkeit. Das ist schon etwas Besonderes bei den Manns und macht eben nicht nur Thomas Mann aus, von dem wir ja wissen, dass er in seinen Romanen sehr viel auch Biografisches, Erlebtes dann in Literatur transformiert hat, sondern das ist überhaupt ein Merkmal der Manns, dass die meinten, was sie sehen, erleben, beobachten, durchmachen, das muss irgendwie in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit, das geht alle an.
Wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen, Tilman Lahme? Sie haben, glaube ich, erst mal eine Biografie über Goloman geschrieben. Was hat Sie da so bewegt, dass Sie sich so lange mit dieser Familie auseinandergesetzt haben?
Ich habe in der Tat Golo Mann erst für mich entdeckt, was ja vielleicht, wenn man die Familie Thomas Mann oder die Manns oder so in den Blick nimmt, auch erst einmal nicht der übliche Weg dahin ist. Normalerweise kommt man vermutlich über den großen Thomas Mann zu dieser Familie. Ich habe im Geschichtsstudium in Kiel einen Lektürekurs besucht zu Golo Manns deutscher Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und das war für mich ein gewisses Urerlebnis. Ich weiß nicht, wie sehr Sie vertraut sind mit Büchern, mit historischen Büchern in Deutschland. Es ist ein bisschen so, hat man zumindest den Eindruck, dass die deutschen Historiker meinen, dass all die Mühe und die Anstrengung und sagen wir mal der Staub, den man in den Archiven einatmet, wenn man die Dokumente wälzt, dass der Leser das nachvollziehen und spüren muss, wenn man liest. Und entsprechend lesen sich diese Bücher in den meisten Fällen doch sehr, sehr trocken und staubig und wenig ambitioniert, was den Stil betrifft. Und Golo Mann war eine radikale Ausnahme. Das konnte man lesen wie einen Roman. Das war jemand, der erkennbar sich Mühe gab und das auch konnte, elegant zu schreiben und trotzdem eben ein historisches Buch vorzulegen. Und das hat mich so überrascht und interessiert. Und da wollte ich dann wissen, Gott, wer ist das? Was gibt's da mehr? Wo kommt der her? Und so durch diese Seitentür gewissermaßen hat sich für mich der Weg in die Familie geöffnet.
Und ausgerechnet über Golo Mann, der ja in der Familie nicht unbedingt immer geschätzt wurde, in Ihren Briefen, die Sie jetzt herausgegeben haben, zitieren Sie diesen Pilein-Komplex, den Thomas Mann diesem Golo Mann unterstellt.
Ich glaube, so eine Art von Vaterkomplex hatten die Söhne schon alle. Es gibt diesen sehr seltsamen Satz, nachdem Thomas Mann gestorben ist, schreibt Golo Mann seinem akademischen Lehrer Karl Jaspers und sagt da, naja, so etwas wie mein Über-Ich war er eben schon. Und so ganz gemütlich ist das natürlich nicht. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Also diese unglaublich große Figur des Vaters, die ist für alle, vor allem für die Söhne, eben ein Problem und etwas, mit dem man ein Leben lang ringt. Und wie sie dann alle merken werden, das hört auch nicht auf in dem Moment, in dem der Vater tot ist.
Mhm. Sie haben Tilman Lame sich jetzt doch jahrelang mit dieser Familie beschäftigt und jetzt die Briefe mit herausgegeben. Was gibt es da noch Neues zu entdecken?
Für mich selbst, nachdem ich ja nun schon ein bisschen was zu den Manns gemacht habe und auch sehr viel gelesen habe, es gibt ja nun schon wirklich eine sehr breite Literatur zu den Manns und vor allem zu den Einzelnen von ihnen. Für mich war besonders überraschend, wenn man sich diese Familie mal als Familie anschaut. Also wie das funktioniert, wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen, was für einen Ton da herrscht, auch wie sehr die eigentlich als Familienbetrieb sich organisiert haben. Gerade in der Zeit, in der sie dann im Exil ja auch sehr auf die Familie wieder zurückgeworfen sind und sich dann da unterstützen und zusammenhalten müssen, auch weil sie ein gemeinsames Ziel haben, weil sie alle zusammen dafür kämpfen wollen, dass der Hitlerstaat beseitigt wird in Deutschland. Und wie da 8 Personen mit so viel Kraft und Energie und die sich natürlich auch nicht immer nur freundlich gegenüberstehen, wie die da miteinander agieren, das ist schon hochspannend.
Der Zusammenhalt der Familie. Wie ist denn dieser Familienbetrieb überhaupt entstanden? Ausgangspunkt sind die Eltern Thomas und Katja Mann, wie haben die sich kennengelernt? Da haben Sie ja auch die Briefe dazu. Es gibt nicht viele, aber aus dieser Brautzeit gibt es ja Briefe. Und das ist doch schon eine eigenartige Konstellation, oder?
Ja, Thomas Mann erschreibt sich seine Frau. Wir haben leider nur so Kurzabschriften. Also wir haben leider überhaupt keine Gesamtbriefe aus dieser Brautzeit. Thomas Mann hatte ja in jungen Jahren selber gemerkt, dass er eigentlich vielleicht eher zum eigenen Geschlecht neigt. Und das war dann im Jahr, man muss sich das ja vorstellen, um die Jahrhundertwende schon eine etwas andere Situation als heute, wenn man sich dann halt fragt, ja, was bedeutet das für mich? Und er hat damit lange gerungen, eigentlich sein Leben lang ja gerungen, aber er hat dann an dieser Stelle für sich eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich bin ein bürgerlicher Schriftsteller mit bürgerlicher Herkunft, das betrifft eigentlich eher die Lebensweise und das Äußere als die Kunst. Also er ist natürlich ein Künstler, aber er will nicht mit dem seidenen Schal wie ein Zigeuner, so hat er sich das immer ausgemalt, leben, sondern er möchte ein Repräsentant sein. Und das geht natürlich nur mit einer Verfassung, mit einer bürgerlichen Ehe, mit einer Familie und ist dann da ganz bewusst, also es war erst die Entscheidung, sich zu verheiraten und dann hat er die Frau dafür gesucht, sozusagen so rum und nicht andersrum. Und dann hat er Katja Mann kennengelernt und das klingt jetzt nicht unglaublich romantisch, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie ein unglaubliches Team entstanden und um diese Frau musste er dann sehr werben und hatte sich sehr gekümmert. Sie wollte nämlich eigentlich überhaupt nicht heiraten, sie war noch sehr jung, gerade Anfang 20, hat gerade angefangen zu studieren, hat sich dann sehr bemüht. Er konnte ja schreiben, hat Katja Mann dann in Katja Mann Understatement später gesagt. Also er hat sie auch schriftlich umworben mit tollen Briefen, die wir furchtbar gerne alle hätten, aber wo wir eben nur diese Abschriften haben. Ja, und dass Katja Mann auch noch aus einem sehr reichen Hause kam, das war dann sicherlich auch kein Punkt, der ihn abgeschreckt hat. Er schreibt in dieser Zeit, in dieser Brautwerbezeit seinem Bruder Heinrich einmal, ich fürchte mich nicht vor dem Reichtum.
Und geholfen hat Thomas Mann dabei auch seine Musikbegeisterung, seine Begeisterung für Richard Wagner, weil ja sein Schwiegervater ein großer Förderer sogar von Richard Wagner war.
Genau, und da war auch etwas, was die hatten immer ein etwas schwieriges Verhältnis, Thomas Mann und die Schwiegereltern, vor allem der Schwiegervater, der war halt ein Mathematiker und konnte eigentlich mit diesen schönen Geistigen nicht ganz so viel anfangen. Und die Schwiegermutter hat das allerdings sehr befördert. Die hat gleich gesehen, was für ein Potenzial in diesem Autor der Buddenbrooks steckt und hat ihn also auch eigentlich familiär gewissermaßen bei der Tochter befördert, dass diese Verbindung etwas wird. Aber zum Thema Wagner, da trafen sie sich. Also die Pringsheims waren große Wagner Förderer und haben mit bei Bayreuth, beim Aufbau in Bayreuth der Festspiele geholfen. Und darüber konnte man, also wenn es irgendwie schwierig wurde, dann konnte man immer über Wagner gemeinsam sprechen.
Und das machen wir auch im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Tilman Lahme, der nun hier auch seinen Musikwunsch vorträgt.
Ja, passend zu den Manns muss man, wenn man an Musik denkt, ein Stück von Richard Wagner nehmen. Und insofern, glaube ich, fangen wir heute mal mit Wagner in diesem Kontext an.
Und wir hören einen Ausschnitt aus dem Vorspiel zum ersten Akt von Richard Wagners Lohengrin, der Lieblingsoper von Thomas Mann. Es spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Seiji Ozawa. Das war ein Ausschnitt aus dem Vorspiel zum ersten Akt von Richard Wagners Oper Lohengrin. Seiji Ozawa dirigierte die Berliner Philharmoniker. Auf Wunsch von Tilman Lahme im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Lahme, Thomas Mann, das war so etwas wie der Stern in der Familie, der Mittelpunkt. Aber wir haben jetzt schon über diese doch eigenartige Konstellation eines Homosexuellen mit einer Frau gesprochen, die dann direkt auch nach der Heirat 9 Monate, fast exakt 9 Monate darauf dann die älteste Tochter hatten, Erika. Aber Thomas Mann hat ja nicht seine Neigung zum Homosexuellen aufgegeben. Und Katja musste ja davon gewusst haben. Es gibt ja Briefe, die das bezeugen, oder?
Sie haben 1904 geheiratet und Sie haben das schon gesagt, dann kommt sehr schnell das erste Kind, das zweite Kind und bis 1910 sind es dann schon 4 Kinder. Irgendwann in dieser Zeit muss Katja Mann das erfahren haben, dass ihr Mann eben sich nach jungen Männern sehnt und diese Neigung halt in sich hat. Und also ob es da eine Aussprache gab oder ob sie es vielleicht auch literarisch gemerkt hat, denn das spielt natürlich eine riesige Rolle im Werk von Thomas Mann. Und man fragt sich aus heutiger Perspektive eigentlich immer, wenn man, sagen wir, den Tod in Venedig liest, wie man das ohne diesen Kontext lesen konnte, also wie man gewissermaßen das nicht wissen konnte, was diesen Autor bewegt, weil es einen so anspringt. Mhm. Gut, jetzt wissen wir natürlich durch die Tagebücher und alles Sonstige sehr viel mehr über Thomas Mann, aber man denkt sich immer, mein Gott, das hätte man schon herauslesen können. Katja Mann hat das irgendwann erfahren und das ist natürlich ja für so eine Ehe eine riesige, schwierige Geschichte. Wir wissen nicht, welche Konflikte die beiden da miteinander auszustehen hatten. Wir wissen nur, sie haben sich da dann arrangiert. Und Katja Mann hat das irgendwie geschafft, sich damit eben zu arrangieren. Da hat natürlich geholfen, dass Thomas Mann ihr immer sagen konnte, naja, es sind ja nur Fantasien, es ist ja nur das, was ich in meine Literatur übertrage, es ist ja nur, was in meinem Kopf entsteht, wenn ich mal jemanden sehe, der mir gefällt. Also sie musste sich keine Sorgen machen, dass er da irgendwie in München über den Straßenstrich zieht und so weiter und da dann zur Praxis schreitet. Also das lag ihm fern, das hat er wohl auch wirklich nie getan und damit konnte Katja Mann sich arrangieren.
Es gibt aber Briefe, die doch ziemlich deutlich zeigen, dass Katja Mann auch die anderen Familienmitglieder ja nicht informiert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man hat darüber gesprochen, man hat darüber geschrieben und Katja Mann geht sogar so weit, dass sie in einem Brief an, ich glaube, es war Klaus, ne, schreibt, wie Golo eifersüchtig war, als Thomas Mann einen Knaben nach Hause einlud.
Das ist erstaunlich, wie offen in dieser Familie über gerade dieses heikle Thema gesprochen wird. Nun haben wir in der Tat auch, was das angeht, eine kuriose Familie. 6 Kinder nachher, von denen, also Erika Mann liebt mal Männer, mal Frauen, Klaus Mann ausschließlich Männer. ist also auch homosexuell. Goloman ebenso, der kann mit Frauen überhaupt nichts anfangen, obwohl er so gerne eigentlich ein ganz normales bürgerliches Leben führen würde. Also diesen ganzen Habitus der Szene, das mag er überhaupt nicht. Also das, Klausmann zieht das auch ein bisschen an. Sein Bruder Golo hätte furchtbar gern Frau und Kinder, aber fühlt halt nicht so. Und das heißt also, in der Familie ist das nicht nur, weil der Vater betroffen ist, ein Thema, sondern eben auch, weil ein großer Teil der restlichen Familie auch betroffen ist. Es gibt auch bei den Pringsheims, also bei Katja Manns Familie, einige. Der Zwillingsbruder von Katja Mann ist eigentlich auch homosexuell, hat auch eine Familie und so weiter, aber er neigt eben auch den Männern zu. Und das heißt, es ist irgendwie ein Thema, was ja noch nicht heißen müsste, dass man es auch offen thematisiert. Und in vielen Familien wird ja gerade über das Wichtigste nicht gesprochen. Und in vielen Dingen ist das bei den Manns auch so. Dieses Thema nun ausgerechnet wird relativ offen behandelt. Und es gibt da sogar einen Brief von Thomas Mann, in dem er, nachdem er sich da mal so ganz heftig verliebt hat in einen 18-Jährigen, den Klaus Häuser, da gibt es einen Brief an Klaus und Erika, wo er dann schreibt, ja, ich habe den sogar einmal geküsst und in den Arm genommen und Klaus, also jetzt der Sohn Klaus, soll zurücktreten und ich sündige jetzt auch einmal und so. Also es ist natürlich alles mit ein bisschen Humor verpackt, aber ganz erstaunlich offen. Und auch Katja Mann äußert sich dann eben genau zu dieser Geschichte und schreibt dann, so als ginge sie das eigentlich nur so nebenher was an, dass ihr Sohn Golo auf diesen Klaus Häuser so eifersüchtig gewesen sei. Und wenn man das liest, fragt man sich, naja gut, aber wie hat eigentlich Katja Mann reagiert? Normalerweise müsste man sich denken, hätte sie ja eigentlich auch eifersüchtig sein müssen.
Genau, sie schreibt nur von der Eifersucht von Golo, aber nicht ihrer eigenen. Und es ist auch in anderer Hinsicht verblüffend, diese Amazing Family, über was die sich alles Briefe schreiben, wie offen die sind, wie liberal auch die Erziehung war. Das hat mich doch erstaunt, wie lässig die Eltern waren, als die Kinder doch in den Schulen nicht so erfolgreich waren.
Man möchte mit Katja Mann nicht tauschen. Das ist eine Mutter von 6 Kindern und 5 von denen sind eine absolute Katastrophe in der Schule. Sie hat genau ein einziges Kind von 6, das keine Probleme macht. Das ist Elisabeth, die zweitjüngste. Die geht ganz locker durch die Schule und macht ein 1er-Abitur. Aber alle anderen sind, naja, man kann fast sagen, Schulversager. Ja, und das fängt an bei Klaus, dem Zweitältesten, der da schon mit 10 oder 12 weiß, er will Schriftsteller werden und dann recherchiert er ein bisschen in der Familie und merkt, naja, der Onkel Heinrich, der ist Schriftsteller, der hat auch kein Abitur und der Vater ist Schriftsteller, der hat es auch nicht weit geschafft in der Schule, also brauche ich keine Schule. Also da ist der Schulabbruch schon beschlossen, gewissermaßen, da ist er noch gar nicht in der Pubertät. Und das setzt er dann auch durch. Und Erika macht es dann irgendwie mit Charme und Witz und indem sie ihre Lehrer bezirzt und macht, glaube ich, das schlechteste Abitur, das jemals in München abgenommen worden ist. Da sind nur Ungenügens und Mangelhafts drauf auf diesem Zeugnis. Und das würde ich gerne mal einem bayerischen Politiker vorlegen und fragen, wie man damit eigentlich im Jahr 1924 die Hochschulreife erreichen konnte. Es ist unglaublich schlecht, dieses Zeugnis, aber es steht unten drauf dann, Hochschulreife ist erlangt. Also man hat wirklich nur Problemfälle, die anderen auch. Monika bricht die Schule ab, Golo geht aufs Internat, schafft es dann irgendwie, das Abitur zu machen. Es ist jedenfalls nicht einfach mit dieser Bande. Und trotzdem gibt es da keine großen, ja, keine richtigen Streitigkeiten. Natürlich geht es mal ernst zur Sache, aber sie sind da unglaublich liberal. Und wenn der Klaus dann eben irgendwann entscheidet, naja, ich will dann Schriftsteller oder Tänzer oder irgendwas werden, na, dann irgendwann gibt man nach. Und es gibt keine großen Dramen in dieser Familie um diese Dinge.
Eigenartig ist es ja, dass Thomas Mann diesen bürgerlichen Repräsentanten spielen wollte, aber in der Erziehung überhaupt nicht bürgerlich agierte. Da kommt vielleicht dann doch in dieser Familie der zweite Zug, das Zigeunerhafte, das vielleicht von der Mutter von Thomas Mann her rührt, so hat er es zumindest selbst in Briefen immer wieder geäußert. Also diese Familie ist gespalten zwischen bürgerlicher Repräsentanz und künstlerischem Anspruch. Oder wie würden Sie das formulieren?
Ich glaube, man geht da auch dem Krawattenknoten von Thomas Mann auf den Leim gewissermaßen, wenn man den zu sehr als den bürgerlichen Repräsentanten von Kultur und seiner Zeit betrachtet. Ja, natürlich, wenn man die Fotografien von Thomas Mann sieht, das sieht immer alles sehr aus, als könnte er eigentlich genau wie sein Vater ins Kontor des Geschäftsmannes, des Händlers gehen. Aber das ist doch nur der äußere Schein. Und das ist eben ganz richtig. Thomas Mann ist ein Künstler und seine Familie ist es ebenso. Und das betrifft eben nicht nur, dass sie Kunst schaffen, dass sie eben alle in der Kunst, ob in der Musik, in der Literatur oder im Schauspiel tätig sind, sondern es ist auch eine Lebenshaltung. Und das Bürgerliche ist gewissermaßen etwas, das so für Struktur sorgt und danach sehnt sich Thomas Mann sehr und das versucht er in sein Leben zu integrieren. Aber wenn man das so betrachtet und vielleicht auch in Bezug auf die Kinder, auf das eigene Leben, dann ist das andere, das Zigeunerhafte, doch das, das vielleicht sogar die Oberhand hat und das größere Gewicht in dieser Familie. Und das betrifft dann eben auch den Umstand, dass die Kinder dann nicht zu einer bürgerlichen Karriere, Schulkarriere, Studium und so weiter und vielleicht auch dem Beruf dann gezwungen werden. Man könnte fast sagen, in dieser Familie, wenn Kinder rebellieren wollen gegen ihre Eltern, in dieser Familie wäre Rebellion gewesen, wenn eines der Kinder eine Banklehre gemacht hätte oder Volkswirtschaft studiert.
Und besonders deutlich wird diese künstlerische Potenz bei den beiden Ältesten, bei Erika und Klaus Mann, die ja manchmal auch eine richtig symbiotische Beziehung zueinander hatten und auch künstlerisch gemeinsam tätig wurden.
Eigentlich sind das Zwillinge und sie machen dann irgendwann eine Weltreise, als es zu viel Rummel um sie gibt in Deutschland, fahren sie erst einmal nach Amerika und dann weiter nach Asien und da vermarkten sie sich auch als die Literary Mann Twins. Ja, also sie sind keine Zwillinge, aber sie behaupten dann überall, sie wären welche und so ganz falsch ist das nicht. Sie treten im Leben als Einheit auf, die zwei. Und was dann auch heißt, also sie leben quasi immer sehr eng miteinander, reisen zusammen, haben die gleichen Freunde, bewegen sich in diesen Kreisen zusammen und sie arbeiten auch zusammen. Also Klaus schreibt dann sehr schnell seine ersten Stücke, Theaterstücke und dann ist Erika Mann diejenige, die auf der Bühne dann spielt und eine Hauptrolle dessen übernimmt, was der Bruder Klaus da geschrieben hat. Und so gehen die eine ganze Weile auch im Exil nachher noch durchs Leben, haben gemeinsame Bücher, gemeinsame Pläne. Und es ist eigentlich eher ein bisschen traurig zu sehen, dass diese so sehr symbiotische Beziehung, dass das dann irgendwann eben so ein bisschen aufbricht. Und der Bruder Golo hat mal ganz vorsichtig angedeutet, als beide großen Geschwister schon gestorben sind, hält er einen Vortrag über Klaus Mann, der sich ja umgebracht hat im Jahr 1949 und er hat da angedeutet, dass in seiner Haltung eben die Tatsache, dass seine Schwester Erika aus dieser Symbiose der beiden dann so ein bisschen ausgebrochen ist, sich mehr später dem Vater zugewandt hat und seine Assistentin wurde, dass das auch einen Anteil hatte daran, dass Klaus Mann dann wirklich in den Untergang gegangen ist.
Ja, dass er sich verlassen fühlte oder nicht genügend beachtet, geachtet. Aber erstmal war es doch eine sehr produktive Phase. Die sind ja zusammen im Theater aufgetreten. Klaus Mann wollte auch Tänzer werden und es gab ja dann auch die Beziehung zu Gustav Gründgens und dann später diese Kabarettgründung.
Erika Mann hat in München noch bevor, aber fast zeitgleich sozusagen mit der Übernahme der Nationalsozialisten, der Macht der Nationalsozialisten in Deutschland, ein Kabarett gegründet mit der fantastischen Schauspielerin Therese Giese, die damals ihre Lebenspartnerin war, die wir alle als Brecht-Schauspielerin ja vielleicht noch vor Augen haben in diesen klassischen Aufnahmen. Und die beiden gründen dann also mit einem Dritten in München das Kabarett Die Pfeffermühle und Klaus Mann ist einer der Autoren für das Programm. Und das ist erst einmal so bayerisches Lokalkabarett, also es ist noch gar nicht so wahnsinnig politisch, wird es dann aber immer mehr in dem Moment, in dem sie dann im Exil dieses Kabarett fortführen und dann natürlich auch neue Texte schreiben. Und wir haben leider, leider keine Originalaufnahmen, wo dann also Erika Mann zum Beispiel einen Chanson singt aus diesem Programm, die damals mit unglaublichem Erfolg in ganz Europa gespielt wurden. Aber was wir haben, sind Nachvertonungen, nachgesungene Lieder.
Ja, und das soll dann auch das zweite Musikstück im Doppelkopf von H2 Kultur werden, mit Tilman Lahme als Gast und Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Lahme, Sie haben etwas gefunden aus dem Programm der Pfeffermühle, einen Song, den Erika Mann getextet hat, Frau X, hier gesungen von Monika Sutil und Anatole Renier.
Ich heiße X und habe einen Laden. den es Verschiedenstes zu kaufen gibt. Ich will im Ganzen keinem Menschen schaden. Ich und mein Mann, wir sind auch recht beliebt. Man lügt und man betrügt sich durch die Woche. Am Sonntag reicht es dann zu Wein und Huhn. Mit Ehrlichkeit hat unsere Epoche und mit Charakter gar nichts mehr zu tun.
Es kräht kein Hahn danach, es kräht kein Hahn danach, die Hühner lachen leis. Es schert sich keine Katz, weil das doch jeder weiß. Wer's Pech hat, na der hat's.
Monika Sutil und Anatole Chénier sangen das Kabarettlied Frau X, geschrieben von Erika Mann. Aus dem Programm der Pfeffermühle, die in das Exil hinübergerettet wurde, Herr Lahme. Diese Übergangszeit, die spiegelt sich auch sehr deutlich in den Briefen, die Sie mit herausgegeben haben und die wir auch in H2 Kultur senden. Diese Übergangszeit 1933, da sieht man aus den Briefen, eigentlich war die hellste, die politisch hellste Katja Mann, eigentlich verwunderlich.
Ja, wenn man das von außen sieht, denkt man sich, es eigentlich verwunderlich. Wenn man sich mit den Briefen insgesamt beschäftigt, also wir haben etwa 2000 Briefe, die heute noch da sind, es muss mehr gegeben haben, aber 2000 sind noch da, Familienkorrespondenz, also Thomas Mann, Katja Mann und die 6 Kinder, wie die sich untereinander schreiben. Und wenn man die in der Breite betrachtet, also quasi jeden Brief mal in die Hand nimmt und liest, so wie das meine Kollegen Holger Pilz und Kerstin Klein und ich gemacht haben, um eben auszuwählen für den Briefband, dann merkt man, wie unglaublich hellsichtig, klug und auch politisch unglaublich interessiert von Beginn an Katja Mann ist. Man kann fast sagen, sie sieht die Dinge doch ein bisschen genauer als ihr berühmter Ehemann und sehr viel früher. Es ist nicht nur bei dem Exil so, sondern vorher schon in der Weimarer Republik, wenn sie darauf guckt, die Kämpfe, die Rolle von Friedrich Ebert als dem großen Präsidenten der Republik. Das sieht sie doch alles sehr, sehr gut und sehr hellsichtig, wie wichtig solche Figuren sind, um die Demokratie zu erhalten. Und ihr ist auch im Jahr 33 sofort klar, dass man in Deutschland nicht bleiben kann. Und da spielt das Jüdische dieser Familie, also die Nazis würden ja sagen, Katja Mann ist eine Jüdin oder kommt aus einer jüdischen Familie. Das spielt da eigentlich gar keine Rolle, denn als Juden haben die sich nie wirklich begriffen. Und das Antisemitische, ich meine, das spielt dann im Laufe der Zeit bei den Eltern von Katja Mann, die ja noch in Deutschland geblieben sind, eine große Rolle, dass man dann merkt, naja, auch aus den Gründen werden die jetzt angegriffen. Bei den Manns und ihrer Emigration ist das absolut nebenrangig erst einmal, sondern es sind wirklich diese politischen Dinge. Katja Mann ist das vollkommen klar, wir müssen raus, wir können nicht mehr zurück und wir müssen uns im Exil neu einrichten. Da braucht ihr Mann noch 3 Jahre für diese Einsicht.
Und Katja Mann sagte ja einmal, in dieser Familie will jeder schreiben, muss jeder schreiben, nur ich nicht. Ich finde aber, sie schreibt die schönsten Briefe, die witzigsten Briefe. Die hat ja auch sowas wie Mutterwitz oder auch sehr emotional. Sie muss ja den ganzen Laden zusammenhalten, den Familienbetrieb. Sie schreibt die Briefe für Thomas Mann, sie sorgt sich um die Rechnung und sie finanziert immer wieder die Kinder.
Sie ist eigentlich die Heldin, wenn man so will, dieser Familie. Und das geht dann auch aus den Briefen ganz klar hervor. Sie ist das Zentrum, auf sie läuft alles zu. Die Kinder schreiben nach Hause. Es ist ja der regelmäßige Austausch dieser Zeit. Ja, es gibt kein Facebook, es gibt kein Twitter, es gibt all diese Möglichkeiten nicht. Das heißt, man schreibt sich Briefe. Das ist erst einmal nichts, was die Familie Mann erfunden hat. Das machen alle Leute so in dieser Zeit. Nur, dass es dort eben ganz besondere Briefe sind. Und das läuft alles über die Mutter. Der Vater ab und zu, natürlich zum Geburtstag, wendet man sich mal an ihn direkt. Wenn er was hat oder jemand irgendwie Klaus einen Roman veröffentlicht hat, dann schreibt auch Thomas Mann einmal an seinen Sohn. Aber es ist doch eher die Ausnahme. Auch rein von der Menge der Briefe läuft die Hauptkommunikation über die Mutter. Und sie kommuniziert mit allen Kindern und schreibt dann den anderen auch immer, was die anderen so machen, ja, was die Geschwister machen, was los ist. Also ohne sie geht da nichts. Und in der Tat, diese Briefe sind fantastisch. Man merkt, auch diese Frau kann unglaublich schreiben und beobachten. Wir wissen das ja, was sie auch für Thomas Mann für eine enorme Bedeutung hatte, indem sie ihn angeregt hat mit ihren Beobachtungen, mit ihren Briefen für seine Literatur. Beim Zauberberg weiß man das ja. Die Anregung ging davon aus, dass sie einen Sanatoriumsaufenthalt hatte, Thomas Mann sie besucht hat. Und dann hat er gemerkt, was das für ein Ort ist und wie schön man das in Literatur verwandeln kann. Und dann ganz viele Detailbeobachtungen zu Leuten, die da leben und Behandlungsmethoden und so weiter kamen dann von Katja Mann.
Und die hat sie in Briefen auch geschildert. Das ist eigentlich das Schöne. Jetzt kann man auch nachvollziehen, dass bestimmte Figuren, bestimmte Beobachtungen, bestimmte ironische, witzige Bemerkungen von ihr stammen.
Wir hatten leider diese frühen Briefe nicht, oder es gibt da ganz wenige davon. Viele davon sind untergegangen und verloren eben im Dritten Reich, als die Familie ja ihr Haus verloren hat und damit eben auch alles, was da drin war, unter anderem eben diese Briefe von Katja Mann an Thomas Mann. Und jetzt sind aber doch noch ein paar aufgetaucht und davon haben wir dann auch die schönsten ausgewählt. Und da sieht man einfach, also man kann sowas machen wie den Zauberberg sich nehmen und den Katja Mann Brief daneben legen und merkt plötzlich, wie sie ihm eben schreibt aus dem Sanatorium, irgendeine Begebenheit, irgendeine Beobachtung und wie Thomas Mann das dann in seinen Roman eingebaut hat. Das ist unglaublich und auch sogar in manchen Formulierungen sich sehr eng an das gehalten hat, was sie ihm da geschrieben hat.
In den Briefen wird auch deutlich, dass Katja Mann nicht alles so freiwillig oder so begeistert gemacht hat. Ganz witzig, wie sie sich lustig macht über dieses Weihnachtszeremoniell von Thomas Mann. Ohne dieses Zeremoniell, ohne Christbaum, konnte dieser Thomas Mann ja gar nicht leben.
Ja, ein Stück Lübeck hat er immer versucht, in der Welt noch zu retten. Und zwar auch unter Palmen in Pacific Palisades, also in Kalifornien. Manchmal musste seine Frau, die ihn ja wirklich also sie hatte eine sehr spitze Zunge, sie konnte nicht immer an sich halten, obwohl er ja bekanntermaßen ein bisschen empfindlich war. Also man musste schon aufpassen, was man sagt. Ab und zu hat sie dann mal ihn auch verärgert damit, dass sie dann da eben ein bisschen zu offen und etwas gesagt hat. Sie fand ja eigentlich, man muss sich das ja auch vorstellen, sie ist eine Pringsheim. Sie kommt aus einem Hause, die waren kulturell unglaublich interessiert. Die Mutter hat so einen Salon gehabt in München, wo die bedeutendsten Leute, vor allem kulturell bedeutendsten Leute, Schriftsteller, Künstler, Architekten ein- und ausgingen. Die hat man getroffen. Die ganze Familie, die ging zurück auf tolle Leute, die Schriftstellerin Hedwig Dohm zum Beispiel. Der Vater von Katja Mann war ein Millionärserbe, ein reicher Unternehmenssohn. Das ist ihre Herkunft. Und wenn Thomas Mann dann eben mit seinem Lübeck kam, mit den Kaufleuten, die wir glauben, alle irgendwie so ein bisschen zu kennen, weil wir die Buddenbrooks gelesen haben, dann war das für sie, also wenn sie ganz offen waren, das hat sie dann manchmal formuliert und sagt, ja, sind da eigentlich kleine Leute. Ja, im Verhältnis zu dem, wo sie herkam, konnte man natürlich mit dem bisschen Lübeck und mit dem bisschen Kaufmannskontor nicht ganz so viel hermachen, wie Thomas Mann das gemacht hat. Da musste sie gelegentlich ein bisschen an sich halten, damit konnte sie ihn sehr verärgern.
Kommen wir, Tilman Lama, auf diese schwierige Zeit des Exils noch einmal zu sprechen. Die Manns sind ja dann in die USA emigriert und haben dort ja eine Villa aufgebaut, die heute bedroht ist in Pacific Palisades. Dabei haben sie natürlich auch ziemlich raffiniert eine Geldgeberin gefunden. Können Sie etwas erzählen über diese Situation in Pacific Palisades mit diesem Haus, das heute möglicherweise verkauft und abgerissen wird?
Das Haus in Pacific Palisades geht darauf zurück, dass Thomas Mann unbedingt nach Hollywood wollte. Er hat sich ja 1938 dafür entschieden, nach Amerika zu emigrieren. Da war Erika Mann die treibende Kraft. Und so im Rückblick war es ja auch die richtige Entscheidung, Europa zu verlassen. Und dann waren sie eine Weile im Osten, in Princeton, wo er eine Gastprofessur hatte. Die hat ihm auch schon eine reiche Mäzenin, die ein unglaublich großer Thomas-Mann-Fan war und ihm einfach helfen wollte, auf dem Kontinent in Amerika Fuß zu fassen. Die hat Agnes Meyer, so heißt sie, diese Stelle hat sie ihm verschafft und finanziert. Und nach einer Weile Ist er dann aber da weggegangen? Katja Mann wäre gerne im Osten geblieben. Die hatte dort eine sehr enge Freundin gefunden, fühlte sich wohl. Aber er wollte immer schon, er hat immer gesagt, ich will zum Movie-Gesindel. Also er will zu den Filmleuten. Diese Atmosphäre in Hollywood, damals ja viele Deutsche in Hollywood, da wollte er hin, das hat ihn angezogen. Da waren auch viele andere Immigranten und deswegen ziehen die dann also dorthin und bauen sich dann 1941, 42 ein Haus mit dem Geld wiederum von der reichen Agnes Meyer. Die hilft da über eine ganz feine, indirekte Form des Mäzenatischen, verschafft ihm da so einen Beraterjob bei der Library of Congress, den sie aber dann finanziert. Und da bauen die sich ein fast 500 Quadratmeter Haus, direkt mit Blick auf den Pazifik. Und das ist genau das Haus, von dem wir heute reden, in dem also dann der Faustus geschrieben wird, in dem der Josef vollendet wird. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger literarischer, aber auch politischer Ort, denn das ist der Ort, in dem Thomas Mann dann aufsteigt zu dem Repräsentanten der deutschen Kultur, des Deutschen da draußen, des Anti-Hitler-Deutschlands. Und wir diskutieren ja heute darüber, was damit passiert. Leider haben wir da ja nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Das Haus soll verkauft werden. Es wird aufgerufen für 15 Millionen Dollar. Und die Gefahr besteht, dass es dann abgerissen wird und einfach nur als Immobilienanlageobjekt dann da irgendwas entsteht, weil es halt in guter Lage von Los Angeles ist. Also das wäre wirklich eine Katastrophe, wenn dieser großartige Ort, wenn da nicht irgendwer, am besten die Bundesregierung, aktiv würde, uns allen würde da was einfallen, was wir da machen könnten damit. Und das muss unbedingt gerettet werden.
Findet Tilman Lahme im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Lahme, es gibt aber in diesem Briefwechsel, den Sie jetzt mit zwei Kollegen zusammengestellt haben, eine gewisse Lücke, eine Leerstelle. Und die ist Heinrich Mann. Heinrich Mann in Pacific Palisades wurde gepflegt, auch von Katja. Nicht unbedingt immer mit großer Zuneigung und Zustimmung. Aber warum haben Sie den so ein bisschen beiseite geschoben?
Wir haben uns entschieden, das war natürlich eine Grundsatzfrage, die man am Anfang klären musste. Das habe ich sowohl für meine Familiengeschichte als dann eben auch für diesen Briefband haben wir das gemeinsam so entschieden, dass wir nicht die Manns im weitesten Sinne begreifen wollen. Also dann hätte man ja auch nicht nur Heinrich noch mit aufgenommen, sondern da hätte man sich dann noch überlegen müssen, wie ist das Verhältnis zur Mutter, wie ist das zu den Geschwistern. Es gibt diese zwei Schwestern der beiden, die dann früh Selbstmord begehen. Es gibt den jüngeren Bruder Viktor, der dann später noch auch ein Buch schreibt über die Manns. Das ist der in Deutschland bleibt. Das ist also auch eine heikle Beziehung dahin, weil man da nicht so ganz genau weiß, wie der sich da durchs Dritte Reich geschlagen hat. Wir haben die Familie von Heinrich, er hat eine Tochter, er hat eine Ex-Frau und so weiter. Also das hätte das Ganze sehr breit gemacht und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, nein, wir haben ja schon 8 Personen, das ist schon unübersichtlich genug, wenn wir nur Thomas und Katja Mann und ihre 6 Kinder nehmen. Deswegen nehmen wir jetzt nicht noch als Adressat und als Briefschreiber die anderen Manns mit auf, sondern halten uns an die Familie von Thomas Mann. Und da spielt natürlich dann Heinrich eine Rolle, also und auch gar keine so geringe, indem er immer wieder als Gegenstand in den Briefen auftaucht, indem Katja berichtet, wie sie mag vor allem die alkoholkranke Ehefrau von Heinrich Mann überhaupt nicht, die kommt dann fürchterlich weg in diesen Briefen, die vertrunkene Hüre nennt sie sie. Also das ist dann schon manchmal auch sehr drastisch. Heinrich spielt da also schon eine Rolle, aber eben wir haben uns da entschlossen, wir nehmen ihn nicht noch mit in die Korrespondenz mit auf, also dass wir keine Heinrich-Briefe noch dazu mit dabei haben.
Sie haben es angesprochen, Tilman Lahme, und es wird auch deutlich, in diesen Briefen der Manns, in diesem Porträt einer Familie, wie schwierig es nach 1945 war, in Europa wieder Fuß zu fassen. Das ist wirklich erstaunlich, wie aggressiv die Haltung 1945 in Deutschland war gegenüber dieser exilanten Familie Thomas Mann, Heinrich Mann, auch gegenüber Brecht, dass man vergessen wollte und dass man gesagt hat, ihr da draußen hattet es gut, wir mussten den Krieg mitmachen.
Das ist ein unglaublich trauriges Kapitel, wenn man da heute drauf schaut, wie man mit den Flüchtlingen, mit den Immigranten umgegangen ist, wie sehr man auch versucht hat, die fernzuhalten aus allem, was irgendwie dann im Wiederaufbau wichtig war. Man wollte die nicht wiederhaben. Die sollten mal schön da bleiben, wo sie sind. Und die brauchen wir nicht. Wir machen jetzt unseren Laden hier alleine. Wir bauen das neu auf. Man muss ja irgendwie dabei gewesen sein, war so ein beliebtes Argument. Man muss ja dem deutschen Volk zur Seite gestanden haben, wenn man jetzt helfen will, ein neues Deutschland zu gestalten. Das sind alles wirklich ganz erschreckende Dinge. Und natürlich auch, da war immer die Hoffnung bei allen Manns und gerade bei Klaus und bei Erika, die sich so leidenschaftlich im Exil dafür eingesetzt haben, dass man den Amerikanern zum Beispiel erklärt, wie wichtig das ist, sich da zu engagieren. Ja, die hatten ja so eine Art Trump-Einstellung, America first und was geht uns die Welt an, was haben wir mit Hitler zu tun, da halten wir uns mal schön raus. Das ist dieser amerikanische Isolationismus. Dagegen haben die ja allesamt angekämpft und haben gesagt, doch, das ist eure Sache. Wir müssen unsere demokratischen Werte eben auch verteidigen gegen solche faschistischen Staaten, sonst schwappt das auf die ganze Welt und dann kommt das irgendwann auch zu euch. Und da war man erfolgreich und dann wollte aber niemand einen, also auch die Amerikaner haben nicht auf die Immigranten gesetzt und gesagt, die bringen wir jetzt zurück in die Positionen nach Deutschland, sondern niemand wollte eigentlich die Immigranten haben. Und aus einer Perspektive, gerade von heute, im Jahr 2016, in einer Zeit, in der wir ja so viele Flüchtlingsschicksale um uns herum haben, ist das auch eine ganz traurige Geschichtslektion, darauf zu blicken, wie man da mit dem Exil, mit den Flüchtlingen, mit den Immigranten umgegangen ist. Und ich hoffe sehr, dass das einmal in den aktuellen Fällen, die wir ja haben, anders sein wird als im Beispiel der Familie Mann und Deutschlands Exil und Immigranten nach 1945.
Nachzulesen im Briefwechsel der Manns in diesem Porträt einer Familie, das wir auch in HR2 Kultur in der Lesezeit begleiten, mit einer Auswahl dieses Briefwechsels und prominent besetzt, unter anderem Katja Mann, gesprochen von keiner geringeren als Corinna Hafuch. Das war's im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Tilman Lahme als Gast, dem Mitherausgeber dieses Briefwechsels, dem Biografen der Familie Mann und Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir hören zum Abschluss dann nochmals eine Musik, die erinnert an Klaus Mann, Tilman Lahme.
Klaus Mann hat einen Roman geschrieben über den Komponisten Tschaikowski und zwar hat ihm an dem das Schicksal des Homosexuellen fasziniert, der das ja eigentlich nicht ausleben darf und dann aber doch heimlich und so weiter. Also da war auch sehr viel eigenes Erleben, das da eine Rolle gespielt hat. Also das ist auch ein Klaus Tschaikowski, den er sich da gestaltet und ich finde passenderweise können wir gut mit einem Stück Tschaikowski beschließen, vielleicht das schöne Klavierkonzert Nummer 1.
Opus 23 von Piotr Iljitsch Tschaikowski nach dem Wunsch von Tilman Lahme und das ist dann auch unsere Verbindung noch an Klaus Mann. Am Klavier spielt Sviatoslav Richter und am Mikrofon verabschiedet sich Ruthard Stäblein.